Ja, da kann man jetzt drüber streiten, ob sie nicht auch dazu verpflichtet ist, sich um ihre Angestellten zu kümmern.
Ich glaube auch nicht, dass man jetzt ein Scherbengericht über irgendwelche Angestellten machen kann. Nur gleichzeitig, wenn ich denke, da ist jetzt, sage ich das Wort doch mal, diese Katastrophe unter Beteiligung doch des Bauamtes und auch des Ordnungsamtes eingetütet worden. Und soweit ich das weiß, hat es in der ganzen Stadt Duisburg bis heute noch nicht eine einzige Versetzung, geschweige denn Beurlaubung gegeben. Das ist schon angesichts dessen, was da passiert, wie ich finde, erstaunlich. Jeder der Beteiligten macht genau das, wenn er nicht in Rente gegangen ist, was er zu dem Zeitpunkt gemacht hat. Das heißt ja dann auch, so schlimm kann es nicht gewesen sein.
Naja, es ist natürlich, wenn man sich dann auf den Standpunkt der Stadt Duisburg stellt, zu sagen, irgendwie, wenn wir jetzt was ändern würden, dann wäre das eine Schuldanerkenntnis oder eine Vorverurteilung derer, die da angeklagt sind. Insbesondere im Ordnungsamt wäre ja, wenn die schon offiziell nichts verkehrt gemacht haben, sozusagen, warum sollte man dann als Arbeitgeber da hingehen und in irgendeiner Form sagen, da ist was verkehrt gelaufen. Die Argumentation kann man natürlich fahren, aber ich sehe deinen Punkt. Es ist, sagen wir mal so, dass das Interesse der Stadt Duisburg an Aufklärung dessen, was da passiert ist, ist nicht übermäßig groß. Was ich fatal finde, weil es ja auch zeigen könnte, wo sind die Strukturen lückenhaft. Ne? Und wo müssen wir anders arbeiten, beispielsweise.
Ja. Gut, man muss deutlich sehen, wie hat die Stadt Duisburg darauf reagiert. Man muss einerseits sehen, damals, als die Katastrophe passiert, gibt es was damals sehr Ungewöhnliches, nämlich ein schwarz-grünes Bündnis. Und dieses schwarz-grüne Bündnis ist sich relativ schnell einig, unter der Federführung des damaligen Rechts- und Ordnungsdezernenten Rabe bei einer hochkarätigen Public-Private-Equity-Kanzlei in Düsseldorf ein Gutachten in Auftrag zu geben. Dieses wird auch relativ schnell erstellt, dieses ist auch nicht billig. Und seitdem hat die Stadt Duisburg sich quasi unter der alten Mannschaft, Sauerland als Oberbürgermeister, Greulich als Stadtdirektor und eben Rabe als Ordnungsdezernent, eine Art Generalabsolution. Alles ist richtig gelaufen, was das Verwaltungshandeln angeht. Das heißt ja auch irgendwie Gutachten zum Verwaltungshandeln der Stadt Duisburg, das Teil. Wird dann relativ schnell auch sowohl im Rat als auch im Innenausschuss des Landtages präsentiert. Und dann muss man sagen, nachdem das einmal für über 200.000 Euro auf Schwarz auf Weiß steht, hat sich die Stadt Duisburg nie wieder als Ganze oder in Teilen zu einem wirklich neuen Blick durchgerungen. Auch Herr Link, als er dann gewählt wird, sagt nicht, jetzt wollen wir mal als erstes dieses Persilschein-Gutachten von Herrn Sauerland in die Tonne kloppen und irgendjemand Unabhängigeren damit beauftragen. Sondern im Prinzip sagt er, ich habe das jetzt hier schwarz auf weiß stehen. Und wenn irgendwann ein Prozess, das ahnt da ja noch keiner, dass das so lange dauern wird, mal was anderes ergibt, dann will ich gerne was Eigenes tun. Aber trotz Wachablösung von Sauerland zu Link bleibt sozusagen der städtische Blick auf die Ereignisse das, was die Anwaltskanzlei Kühn-Heuking der Stadt für über 200.000 geliefert hat. Das ist der heutige Stand, das ist eingekauft und keiner sagt so richtig, das ist das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben ist. Und nennt die Lücken. Ne?
Ja, es ist nur, also mir schoss gerade durch den Kopf, dass ja jetzt nicht unbedingt die faktische Verantwortung, aber die politische Verantwortung kann man nicht nur bei der Stadt Duisburg verorten. Da muss man wirklich auch weitergehen. Wir haben, du hast es vorhin erwähnt, die haben halt mit der Metropole Ruhr die Love Parade ins Ruhrgebiet geholt. Da waren damals alle ganz stolz drauf. Ich kann mich daran erinnern, als die erste Love Parade durch Essen zog, da habe ich noch bei Radio Essen gearbeitet. Das war also ein Riesending und alle waren ganz happy, dass sie dieses super Event jetzt irgendwie ins Ruhrgebiet geholt hatten. Das war ja die Voraussetzung dafür, war ja, dass die in wechselnden Städten eben stattfinden würde. Und da war sicherlich auch, die Bochumer haben ja jede Menge Prügel gezogen, als sie gesagt haben, wir können das nicht machen, das ist nicht leistbar, sicherheitstechnisch. Und ich glaube, vor dieser Prügel hatten die Duisburger einfach auch sehr viel Angst.
Jedenfalls können wir die Person bis heute nicht identifizieren, die ernsthaft nicht nur gesagt hat, ich will daran nicht beteiligt sein. Das war der Duisburger Kulturdezernent Janssen. Der hat einfach gesagt, ja, wir haben Kulturhauptstadtjahr 2010, aber was haben besoffene Rever auf einem Güterbahnhof mit Kultur zu tun? Mein Kulturbegriff ist ein anderer, macht das ohne mich. Und dann ist es zu Herrn Rabe im Rechtsdezernat rübergegangen und Janssen hat sich am Wochenende davor, war ja dieser Fahrradkorso hier auf der Autobahn, das war für den Kultur, da hat er sich drum gekümmert und das andere, Love Parade, war eben nicht sein Ding. Das ist das Höchste der Opposition. In Duisburg geistert dann immer noch der frühere Polizeipräsident Zebing, der mal eine Erklärung rausgebracht hat, in der aber im Wesentlichen steht, bis jetzt hat uns die Stadt Duisburg nicht beteiligt. Das ist noch 2009 und wir können uns das gar nicht so richtig vorstellen. Das ist aber eine Presseerklärung, bevor dann, was ja die besonders fatalen Ereignisse auslöst, mit diesem Güterbahnhofsgelände der sogenannten Duisburger Freiheit auf einmal scheinbar die Lösung kommt. Man weiß das schon, nicht nur in Bochum ist keine Metropole, vielleicht ist das ganze Ruhrgebiet eine Metropole, da muss man aber auch genauer gucken, worauf sich das bezieht. Auf die Breite der Straßen nicht unbedingt. Ja. Auch Dortmund ist keine Fürstenhauptstadt, deswegen geht man für die Love Parade da weit vor die Stadt und geht aus der Innenstadt raus und da funktioniert das halbwegs. Da bleibt auch ein Truck stehen, weil er sozusagen nicht richtig im Kreis rumkommt. Und Duisburg hat eigentlich mit Ordnungsamt, Polizei, Feuerwehr seine Straßen durchgecheckt. Das geht nicht. Hier ist keine Metropole, das kriegen wir hier nicht hin. Wie viele Zuschauer auch immer, wir kriegen diese Floats nicht gefahren. Und erst durch dieses Ereignis Duisburger Freiheit, wir bauen den ollen Güterbahnhof, der eine Mondlandschaft ist, zu einem Love Parade Corso um, beginnt sozusagen der Hype. Und vorher wäre ziemlich klar gewesen, man wäre wahrscheinlich an der Absage nicht vorbeigekommen.
Ja, ist die Frage, ob man sich die Absage zugetraut hat.
Also keiner hat es ernsthaft auf den Straßen durchgeplant. Die Polizei hat sogar, ich glaube, dem Ordnungsamt einen Hubschrauber gestellt, um mal einmal über das Gelände zu fliegen. Und das Endergebnis, deswegen war auch das Ordnungsamt eine ganze Zeit lang beruhigt, dass dieser Kelch an ihm vorübergehen würde, war, geht nicht, nicht machbar. Königstraße nicht, Binnenhafen nicht, also gehen da so verschiedene Gelände durch und sagen, nee, in Bochum ist es der Bahnhof, der ist in Duisburg ein bisschen größer, aber die Straßen sind eben nicht metropolenartig. Das war von Herrn Brauser und der Wirtschaftsförderung sicherlich eine pfiffige Idee. Ich komme jetzt immer noch an Schildern auf der Autobahn vorbei, wo dann steht Metropole Ruhr und man so ein paar Fördertürme sieht, der Begriff. Geistert bis heute, das ist ja auch eine nette Idee gegen diese Kleinstädtischkeit, die hier herrscht, den Metropolengedanken nach vorne zu bringen. Es ist aber leider nicht mehr als eine Marketingidee und kein Veranstaltungskonzept, weil nur die echten Metropolen, und das ist in Deutschland wahrscheinlich nur München und Berlin, die da ernsthaft und dann als nächstes in Österreich Wien. Ja, da habe ich irgendwelche Prachtstraßen, wo ich ähnlich wie früher die Heereszüge da reinkommen und wieder rausgehen, die Love Parade Floats fahren lassen kann. Hier kriege ich überall ein Problem.
Also in Essen zum Beispiel würde mir einfallen, dass das Zollvereingelände wäre sicherlich machbar. Mhm. Ne? Es gibt große Flächen, es gibt auch in Duisburg andere Flächen, nur eben nicht in der Innenstadt. Da wäre dann wieder der Landtransport zum Beispiel problematisch gewesen. Aber
ja. Und in allen drei Städten, also Essen, Dortmund und auch Duisburg, hat man immer eigentlich die große Sorge, also in Duisburg passiert die Katastrophe ja bei der Anreise. Alle Beteiligten haben auch nach den Erfahrungen von Essen und von Dortmund eigentlich immer die kritische Situation darin gesehen, was ist, wenn die Veranstaltung zu Ende ist, die Anreise erfolgt langsam und dann stürmen die alle auf die Bahnhöfe los. Und natürlich, ich kenne alle drei Bahnhöfe, Dortmund, Essen und Duisburg, Gelsenkirchen auch und Bochum. Und riesig sind die natürlich alle nicht. Also muss ich gucken, dass nicht in diesem Bahnhofgewusel und in allen Bahnhofsgewuseln passiert was. In Essen schon bei der Anreise auch. Das ist also eine zweistufige Geschichte mit Treppen. Und auf einmal staut sich das in diesem, weil das vor der Tür eine Schlägerei, staut sich das in dem Bahnhof über die Treppen bis auf den Bahnsteig. Das heißt, die Züge fahren an und die alten Leute stehen dann noch vom vorigen Zug. Und das ist, wenn dann die Leute rausschieben oder nicht, oder zwischen Zug und Bahnsteig hängen, das ist eine absolut kritische Situation. In Dortmund hat man das gehabt mit diesem Starkregen, als auf einmal alle Leute in die U-Bahn wollten. Ja, und in Duisburg eben durch diese völlig unzureichenden Zugänge zum Gelände.